Dessau-Roßlau,
Köthen,
Weißenfels,
Naumburg,
Aschersleben,
Könnern,
Halle,
Eisleben,
Leipzig,
Landsberg,
Merseburg,
Teutschenthal,
Schkopau,
Oranienbaum,
Bitterfeld,
Bennstedt,
Köthen,
Wörlitz.
Salam und Merhaba ismi Udo. Hier sind Sie willkommen, auch wenn Sie vielleicht nicht so gut Deutsch, dafür aber Arabisch, Farsi oder Urdu verstehen. Das ist im Jahr 2015 offenbar keine Selbstverständlichkeit in Halle, denn erst in der letzten Woche, da tauchten auf 20 Ortseingangsschildern von Halle Schriftzüge in Arabisch auf, die laut eines Syrers aus dem Maritimhotel »Go home« oder in Langdeutsch »Du bist hier nicht erwünscht« bedeuteten. Die Stadtverwaltung, die hat daraufhin umgehend reagiert und die Tapes, die Aufkleber, bereits entfernen lassen. Weitere Schritte seien aber noch nicht unternommen worden. Zum einen fehle jedweder Hinweis auf den oder die Täterin. Zum anderen, und hier muss ich dann mal sagen, typisch deutsch, zum anderen ist man sich nämlich gerade noch uneinig, ob der Schriftzug wirklich flüchtlingsfeindlich zu verstehen sei. Wortwörtlich würde der Schriftzug bedeuten, gehe zum Haus, könnte jetzt auch ein gut gemeinter Ratschlag sein. Wunderbar. Wie schwierig es offenbar immer noch ist, Xenophobie zu erkennen, Fremdenfeindlichkeit beim Namen zu nennen. Tja, und damit kommen wir zu einem weiteren Fall von Unsicherheit. Nachdem ich hier vor einer Woche verkündet hatte, dass in Tröglitz ein Mann festgenommen wurde, ein junger Mann, der tatverdächtig sei, den Brand in einem Haus gelegt zu haben, welches zur Unterbringung von Flüchtlingen vorgesehen war, und ich gebe zu, da war ich irgendwie auch ein bisschen glücklich. Nun, letzte Woche sah es so aus, nun wurde dieser Mann wieder auf freien Fuß gesetzt, denn der Tatverdacht gegen ihn konnte nicht erhärtet werden. Das muss man sich jetzt ein bisschen so vorstellen wie beim Tatort oder ähnlichen Krimis. Da gibt es also Hinweise und es gibt einen Verdacht. Die Fernsehzuschauer, die haben jetzt den einen im Visier. Eine Person wird in Haft genommen, aber dann gesteht diese Person natürlich nichts und dann muss der oder die wieder freigelassen werden. Und so ist es also auch hier. Irgendwie auch ein schöner Beweis, wie viel Wert hierzulande die individuellen Rechte von Menschen sind, was zum Beispiel auch die Unschuldsvermutung einschließt. Bitterer Nachgeschmack dabei, gerade auch in diesem Fall. Schade, dass das bei Menschen, die nicht in Deutschland geboren wurden, häufiger nicht gilt. Zum Beispiel in Kretschau. Dort sollen in der Jugendherberge insgesamt 230 Flüchtlinge untergebracht werden. Also Kretschau, die Jugendherberge in Kretschau soll zur Nebenstätte der zentralen Anlaufstelle Halberstadt werden, weil die aus allen Nähten platzt. Die ersten 37 wurden am Wochenende erwartet und riefen prompt die NPD auf den Plan. Kreistagsabgeordneter, NPD-Kreistagsabgeordneter Sven Thiel hatte aufgerufen zum Protest gegen die Unterbringung und gegen Asyl generell. 200 Menschen folgten diesem Aufruf. Wie den Medienberichten zu entnehmen waren, kamen diese mehrheitlich nicht aus Kretschau. 200 Menschen also, die das Grundrecht auf Asyl, auf körperliche Unversehrtheit nicht allen zugestehen. Ähnliche Einstellungen hatten mit Sicherheit der oder die Täterin, die in Thale am Wochenende Hakenkreuze und Sprüche auf Autos gesprüht hatten. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole. Mehr will ich zu diesen Vorfällen gar nicht verlieren. Sie könnten jetzt bei dieser Aufzählung Thale, Kretschau, da könnten Sie das Gefühl haben, solche Umtriebe, die passieren ja nur auf dem Lande. Aber nein, auch in Halle sollten Sie sich nicht zu sicher fühlen. Letzte Woche, in der Nacht von Montag zu Dienstag, wurde in der Goldenen Rose ein Brand gelegt. Die Goldene Rose in der Rannischen Straße, ein Haus für Künstlerinnen und Vereine, ein Ort, in dem weniger kommerzielle Veranstaltungen stattfinden und sich Menschen treffen können. Zum Beispiel auch Flüchtlinge. Und das reicht offenbar, um zum Ziel eines Brandanschlags zu werden. Zumindest ist das so ein bisschen die Vermutung von Stefan Schirrmeister, der Leiter der Goldenen Rose. Er beschreibt, was in der letzten Woche, in der Nacht von Montag zu Dienstag passiert ist.
Wie es sich darstellt, ist, nachdem das Haus geschlossen war, heute in den Morgenstunden ein Fenster zerstört worden und es sind Leute ins Haus gekommen Und Brandbeschleuniger war im Spiel. Und ja, es ist halt jetzt ein Gastraum, der diesem Feuer zum Opfer gefallen ist. Wir hatten im Prinzip noch Glück im Unglück, dass die Feuerwehr so schnell da war, dass das Feuer so schnell unter Kontrolle war und der Brand gelöscht werden konnte. Es hätte noch sehr viel schlimmer sein können.
Du hast es eben so beschrieben, es klingt nach Brandstiftung, auch die Polizei geht ja davon aus. Wie erklärst du dir das?
Naja, wenn man sieht, dass wir jetzt Angebote für Flüchtlinge im Haus haben und einen Stammtisch veranstalten, der auf eine gute Resonanz trifft, dann ist natürlich naheliegend, dass es Leute gibt, die das stört. Und das ist ja nun nicht das erste Haus, das brennt, weil es Flüchtlingen Raum bietet. Also es gab mal eine eingeschlagene Scheibe also solche Dinge passieren, ja. Aber dieses Ausmaß, also das ist schon eine neue Qualität.
Meinst du, das wird sich noch aufklären lassen?
Also ich muss sagen, die Brandursachenermittler, die Kriminalpolizei, die sind jetzt bis zum späten Nachmittag da gewesen, von heute früh an, fast 10 Stunden. Es ist eine Sonderermittlungsgruppe gebildet worden. Der Staatsschutz ist dabei. Ich habe ja nun verfolgen können, wie dort die Beweissicherung und die Spurensicherung vorgenommen wurde. Es wurde minutiös der gestrige Abend protokolliert. Es wurden alle Leute angerufen, die gestern irgendwo als Initiatoren mit dabei waren. Die arbeiten da jetzt wirklich mit Hochdruck dran und ich muss sagen, ich möchte nicht in der Haut derer stecken, die für diesen Brand verantwortlich sind. Die müssen sich warm anziehen.
Optimistische Blicke in die Zukunft also. Wie solche Ermittlungen dann ausgehen können, das habe ich heute und auch schon früher hier thematisiert und erzählt. Aber ich will Sie ja nicht nur mit pessimistischen Prognosen nerven, deshalb an dieser Stelle auch was Positives. Der FC Ostelbien Dornburg, der ist mit seiner Klage gegen den Ausschluss aus dem Landessportbund gescheitert. So entschied es in der vergangenen Woche. Das Oberlandesgericht in Naumburg, das hatte den Verfahrensantrag des Vereins gegen den Ausschluss aus dem Landessportbund zurückgewiesen. Im FC Ostelbien, das schenke ich Ihnen auch noch zur Erinnerung, im FC Ostelbien, in diesem Fußballclub, sind 15 Vereinsmitglieder, 15 von 18 oder 20, sind dem Verfassungsschutz als rechtsextrem bekannt und dementsprechend geht das dann auch bei den Spielen von FC Ostelbien zu. Das klingt jetzt ein bisschen so, diese Meldung, dass die Klage oder die Revision gegen den Ausschluss abgewiesen wurde. Das klingt ein bisschen so, als wenn wir doch Vertrauen haben könnten in das, was so an staatlichen und juristischen Instanzen existiert. Und auch die folgende Meldung, die veranlasst mich fast zu sagen, öffentlicher Druck, öffentliche Erbosung kann doch etwas bewirken. Wir schauen auf die AfD Sachsen-Anhalt. Die hat recht schnell, also innerhalb von einer Woche, auf die Äußerung eines Parteimitglieds und Beisitzers im Kreisverband Salzwedel reagiert, für AfD-Verhältnisse sogar recht drastisch. Dieser Beisitzer im Kreisverband mit Namen René Augusti hatte in der letzten Woche in einem Post im sozialen Netzwerk gedroht, politische Gegner an die Wand stellen zu wollen. Schöne Art, sich mit andersartigen Meinungen auseinanderzusetzen. Man kann das jetzt getrost auch Aufruf zur Gewalt bzw. Aufruf zum Mord nennen. Auf diesen Post hin gab es 2 Strafanzeigen und innerparteilich wurde vom Landesvorsitzenden der AfD, André Poggenburg, eine Ermahnung in Erwägung gezogen. Offenbar war diese Ermahnung nicht ausreichend, denn nun meldet der AfD-Landesverband, dass ein Ausschlussverfahren gegen René Augusti eingeleitet wurde. Wie gesagt, wir können jetzt positiv interpretieren, da gibt es also noch Regulative, sogar bei der AfD. Andererseits lässt sich auch analysieren, hier befindet sich eine rechtspopulistische bis rechtsextreme Partei im Wahlkampf und versucht, ihre Ziele und ihr Auftreten als mindestens moderat bis gemäßigt zu inszenieren. Wie anschlussfähig die AfD dann wirklich ist, das wird sich morgen zeigen. Für Mittwochabend hat nämlich der Landesverband zur Kundgebung auf dem Marktplatz in Halle aufgerufen. Das Bündnis Halle gegen Rechts, das lädt zur Gegendemo ein. Sie können sich also selbst davon überzeugen, wer sich da auf dem Marktplatz einfindet und vor allen Dingen auch, was für Sprüche und Slogans dort gerufen werden. Ich habe es jetzt schon in einem Nebensatz erwähnt. Wir befinden uns mitten im Wahlkampf. Im März ist es dann soweit, Landtagswahl. Und deshalb tut sich parteipolitisch doch einiges, was jeweils auch etwas darüber aussagt, welches Klima in den jeweiligen Parteien herrscht, beziehungsweise welcher Kandidat da in welchen Gewässern fischt. Die große Nachricht in der vergangenen Woche war, dass Lutz Trümper, seines Zeichens Oberbürgermeister von Magdeburg, aus der SPD ausgetreten sei. Er habe seinen Austritt mit einem Rede- oder Meinungsverbot begründet. Anlass war eine Diskussion mit SPD-Kommunalpolitikern, auf der auch das Thema Flüchtlingszahlen angesprochen wurde. Lutz Trümper, der spricht sich schon seit längerem für eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen aus und kritisiert die SPD-Landesspitze in Magdeburg als realitätsfern. Diese, also die SPD-Landesspitze, vor allem in Gestalt von Katrin Budde, die geht davon aus, dass sich die Zahlen flüchtender Menschen nicht einfach begrenzen lasse. Und deshalb fordert die SPD-Landesspitze einen Umgang mit den Menschen und mit der Anzahl an Menschen. Also da geht es nicht um Begrenzung, sondern da wird gesagt, hier müssen wir einfach anders handeln. Mag sein, dass man jetzt die Diskussion und die verschiedenen Ansichten sogar nachvollziehen kann, denn wenn ich mich jetzt mal so in die Rolle von Lutz Trümper als Oberbürgermeister hineinversetze, Oberbürgermeister einer Stadt ohne Geld, der einen Riesenpacken an Aufgaben zu bewältigen hat, denn auch in Magdeburg kommen Flüchtlinge an und die müssen versorgt werden, die müssen mit Deutschkursen begleitet werden, denen muss ein Ankommen ermöglicht werden. Da hat er das natürlich, also kann man verstehen, hat er berechtigte Wut auf die Landespolitik, vielleicht auch auf die Politikerinnen, die da an der Spitze stehen und, naja, viel Lippenbekenntnisse parat haben, aber dann nichts Konkretes folgen lassen. Wie emotional und unsouverän es aber bei dieser Auseinandersetzung zugeht, das zeigt dann dieser Austritt doch ganz schön. Auch in Halle gibt es einen Austritt, allerdings einen komplett anderen, sage ich jetzt mal. Thomas Schied, seit etwas mehr als einem Jahr Stadtratsmitglied für die Partei, ist nun nicht mehr in der Partei, ist ungebunden. Auch er gab an, als Grund für seinen Austritt aus der Partei, er sei nicht mehr gewillt, sich den Mund verbieten zu lassen. Da gibt es also schon Parallelen zu dem SPD-Bürgermeister. Auf seinem Facebook-Profil, also auf dem Facebook-Profil von Thomas Schied, ist zu lesen, dass er keine Lust mehr hat, sich den Mund verbieten zu lassen, und offenbar bezieht sich sein Ärger auf Umgangsformen, die da auf Landesebene herrschen. In dem Post ist eine direkte Bemerkung zu Landesvorsitzenden Martin Bachmann zu finden und das Resümee von Thomas Schied lautet, er könne nicht bis zur Landtagswahl im März 2016 schweigen und das Verbreiten schlechter Witze akzeptieren. Scheint also gar nicht so lustig zu sein in der Satirepartei. Thomas Schied, der bleibt übrigens weiter Stadtratsmitglied und als Parteiloser auch Mitglied der Fraktion Die Linke, die sich jetzt auch gleich umbenannt hat. Die heißt eben nicht mehr die Fraktion, wie hieß sie? Fraktion Die Linke, die Partei, sondern heißt jetzt nur noch Die Linke irgendwas. Habe ich jetzt nicht mehr ganz parat, muss ich nochmal nachgucken. Oder können Sie auch selber nachgucken. Wenn ich jetzt aber schon mal beim Stadtrat bin, da wird mal wieder im Stadtrat statt über Probleme und deren Lösung beraten, da wird eher ein alter Kleinkrieg neu angeheizt. Wir kommen jetzt vielleicht doch so langsam in die Soap-Ecke der Regionalnachrichten. Sie erinnern sich vielleicht, CDU, SPD und FDP, die sind seit Jahr und Tag kein Freund von Oberbürgermeister Bernd Wiegand. Und bereits im Juli 2013, also knapp ein halbes Jahr nach Amtsübernahme durch Bernd Wiegand, haben die drei Fraktionen ein Disziplinarverfahren angestrengt. Vorwurf, Veruntreuung von öffentlichen Geldern. Im Frühjahr diesen Jahres gab es nach langem Hickhack, nach langem Prozess und wirklich Soap-Berichterstattung einen Freispruch für Bernd Wiegang. Also keine Gelder veruntreut, hat das Gericht anerkannt, festgestellt. Nun möchte der Stadtrat in Revision gehen. Ist ein gutes Recht. Möchten die Fraktionen die Disziplinarverstöße von einem eigenen Anwalt prüfen lassen, und so ein Anwalt kostet natürlich Geld. Das heißt, die Fraktionen fordern von der Verwaltung, von der Stadtverwaltung für diese Prüfung, für diese Revision 20.000 Euro. Maximal steht dahinter. Das können Sie sich jetzt aber trotzdem nochmal auf der Zunge zergehen lassen. 20.000 Euro. Eine Menge Kohle, die zum Beispiel im Kulturetat schon einigen Initiativen das Überleben garantieren würde. Bernd Wiegand gab letzte Woche bekannt, dass er diese Summe nicht freigeben wird und erfordert, der Stadtrat möchte doch bitte einen Beschluss zur Einleitung eines Disziplinarverfahrens treffen. Klare Ansage, und selbst wenn man den Oberbürgermeister jetzt nicht 100% gut findet, irgendwie ist diese Haltung nur konsequent. Immerhin geht es ja um in dem Vorwurf der Stadtratsfraktionen als darum, oder der Vorwurf ist, dieser Typ, der Oberbürgermeister, schmeißt leichtfertig das Geld zum Fenster hinaus. In diesem Fall tut das also nicht. Deshalb hübsch pariert. Noch mehr Halle gefällig? Vielleicht das. Das Barockpalais in der Brüderstraße 5 hat einen neuen Besitzer. Seit Jahren wird über den Erhalt oder Abriss des Gebäudes gestritten. Gerichtstermine, Besitzerwechsel und so weiter und so fort. Wurde hier auch schon lang und breit ausgewalzt. Das alles hat dem Haus nicht besonders gut getan. Ist ja auch schon, Jahrzehnte geht das so schon. Und so eine ganz tolle Figur hat auch die Stadtverwaltung dabei nicht immer gemacht. Nun scheint also alles anders. Die neue Besitzerin ist die Saale-Sparkasse, die dann auch gleich verlauten ließ, dass sie das Haus renovieren will und dort Wohnungen anbieten möchte. Versprochen sind 5 bis 6 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter für so ein historisches Gebäude in der Innenstadt, sogar fast noch erschwinglich. Insgesamt ein schöner Werbefeldzug, denn die Saale-Sparkasse hofft, und das äußert sie auch unverhohlen, auf einen positiven Image-Effekt, wenn sie sich hier so tatkräftig für den Erhalt von Baudenkmalen in Halle einsetzt. Aber jetzt komme ich wieder, habe ich noch ein bisschen nachgelesen, so ganz selbstlos und wohltätig ist doch da auch die Sparkasse nicht. Muss man gar nicht so genau hinsehen. Die Sanierung wird 1,5 bis 1,7 Millionen Euro kosten, vielleicht auch mehr. So ganz genaue Zahlen habe ich nirgendwo wirklich finden können. Also das ist so die Zahl, die so kursiert, 1,5 bis 1,7 Millionen Euro. Ein Großteil dieser Kosten soll durch die Stadt Halle über das Bundesprogramm städtebaulicher Denkmalschutz getragen werden. Also öffentliche Förderung. 247.000 Euro, knapp eine Viertelmillion also, sollen über Spenden eingetrieben werden. Und von diesen Spenden wird die Sparkasse etwa die Hälfte übernehmen. Tja, ich das jetzt so höre, da finde ich, das Engagement der Sparkasse sieht jetzt dann doch gar nicht mehr so toll aus. Und ein bisschen frage ich mich auch, also ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel Ahnung von Gebäudesanierung, wie das da alles so ist mit den Besitzverhältnissen, aber ich frage mich schon, warum eigentlich ein Verkauf notwendig war, wenn jetzt die Stadt bzw. der Bund die Sanierung für ein Gebäude bezahlen, an dessen Vermietung am Ende die Sparkasse verdient. Es klingt irgendwie schon ganz schön schräg. Noch ein Gebäude habe ich für Sie. Ein weiteres sehr marodes Gebäude in der Innenstadt. Bietet sich ja an, darüber auch gleich zu reden. Stand und steht vor allem in den letzten Monaten wieder im Fokus. Die Poliklinik Mitte. Vor 10 Jahren, da stand das Gebäude auch schon leer. Da war die Poliklinik Mitte das Festivalzentrum für die Radiorevolten. Damals hatte Radio Korax mit viel Überregungskunst dieses Gebäude, die Poliklinik Mitte, nutzen können. Und schon damals hieß es von der Besitzerin, gleich wird dort gebaut und dann müsst ihr ganz schnell raus, also bloß keine längerfristigen Sachen. 2006 war da das Gleiche, also das gleich wird gebaut. Das dauert nun also schon 10 Jahre an. Seit 2006 hat sich da nichts getan. Und die Eigentümerin, das ist die Franconia Eurobau, die ist ja, durchaus dafür bekannt, einige unsanierte Denkmale in Halle zu besitzen und nicht wahnsinnig viel außer notdürftigen Sicherungsarbeiten durchzuführen. Seit etwa einem Jahr verhandelt nun die Stadtverwaltung mit dem Unternehmen und sucht Kaufinteressierte. Gestern veröffentlichte die MZ, der Kauf werde voraussichtlich bis Jahresende erwartet. Na, wenn das nicht vielversprechend klingt, ich hoffe, dieses bis Jahresende dauert nicht auch wieder 10 Jahre. Und ich höre an dieser Stelle mal auf mit Unkenrufen und Spott und verabschiede mich mit einem fröhlichen Arrivederci und Ciao Stock. Bis nächste Woche.